Cyber Heroes, Team Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Anfang Jahr hat ein mittelgrosses Unternehmen in der Schweiz einen Stromausfall gehabt. Alle lokalen Backups waren intakt. Aber als das Team den Restore machen wollte, haben sie festgestellt, dass die letzte Sicherung 48 Stunden her ist. Das sind 2 Tage Datenverlust, verzögerte Wiederherstellung und viel verärgerte Kunden. Sie haben ihre Lektion gelernt. Backup ist nicht nur ein Häkchen auf der Compliance-Liste. Es ist echte Business Resilience. Wer also sein Backup nicht als strategische Waffe sieht, riskiert Datenverlust, Geld und Reputation. Darum besprechen wir in dieser Folge, wie du als Managed Service Provider mit deinem IT-Team deine Backup-Strategie robust und zukunftssicher gestaltest. Willkommen bei den Cyber Heroes! Ich bin Milena und all die Infos rund um Backup-Strategien hörst du natürlich nicht von mir, sondern von echten Profis. Bei mir im Studio sind nämlich der Arsim, Business Development Manager und Enable-Spezialist bei der Infinigate, und auch der Simon Gassner, Senior Sales Executive und Backup-Expert bei Enable. Du kannst dir also sicher sein, dass deine Backup-Strategie verhebt, wenn dich auf Tipps von diesen beiden verlässt. Herzlich willkommen im Studio, ihr zwei.
Danke, Milena.
Danke, vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Simon, Milena hat in ihrem Beispiel Business Resilience angesprochen. Was ist Business Resilience eigentlich?
Unter Business Resilience versteht man die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegen sämtliche Ausfälle, die es geben kann. Das können Cyberattacken sein, das können Stromausfälle, wie aus dem Beispiel, das Milena gerade genannt hat, sein. Sämtliche, sagen wir mal, natürliche Katastrophen oder irgendwelche Ausfälle. Und für Unternehmen ist es eben wichtig, widerstandsfähig dagegen zu sein, dass sie die Arbeitsabläufe trotzdem am Laufen halten können, das heißt keine Ausfälle für Kunden etc. Und das ist das, was wir unter Business Resilience im Endeffekt verstehen.
Und was ist Cyber Resilience? Oder beziehungsweise wo ist der Unterschied?
Cyber Resilience, da wird natürlich das Augenmerk auf Ransomware, Angriffe etc. Gelegt. Bei Business Resilience verstehen wir das ganzheitlicher. Da zählen dann auch andere Arten von Katastrophen, wie gesagt, unvorhersehbare Ereignisse wie Stromausfälle, vielleicht ein Wasserleitungsbruch oder ein Feuer etc. auch mit dazu. Das heißt, um da wirklich widerstandsfähig zu sein, im Endeffekt auf Deutsch.
Wer kümmert sich in einer Firma um die Cyber Resilience?
Das kann entweder natürlich ausgelagert sein, das können MSPs und MSSPs für die Firmen unternehmen. Es können aber auch natürlich die internen IT-Teams sein, die sich darum kümmern, indem sie gewisse Tools natürlich einsetzen, um das Business zu schützen.
Welche Rolle spielt dabei das Backup konkret bei der Cyber Business Resilience?
Das Backup, würde ich sagen, spielt eine sehr zentrale Rolle, weil es vor allem darum geht, im Katastrophenfall, im Ausfall wiederherstellen zu können. Also der Restore der Daten, und das ist natürlich ein zentrales Element, also von besonderer Bedeutung. Und wie Milena ja auch gesagt hat, da möchte ich nochmal auf dieses Beispiel verweisen, 48 Stunden alte Daten ist natürlich ein irrsinnig großer Produktivitätsverlust, ein Ausfall. Und wenn man sich da mal die Kosten überlegt und die zusammenrechnet, sind das natürlich enorme Schadenssummen, die dort anfallen, wenn so etwas passiert. Und deswegen ist das Backup natürlich wichtig, um Stabilität und natürlich auch Continuity zu gewährleisten im Endeffekt.
Wird das auch ab und zu von Firmen unterschätzt? Weil ich habe selber gemerkt, dass ich das Beispiel geschrieben habe, dass ich zuerst so dachte, ja, 48 Stunden ist ja eigentlich nicht viel. Aber wenn zum Beispiel auch du, lieber Cyberhero, dich jetzt fragst, was du in den letzten beiden Tagen alles geleistet hast, dann sind es doch echt viele Daten.
Ich denke, dass es sehr wohl noch unterschätzt wird. Also ich möchte jetzt da nicht natürlich für alle sprechen und sagen, es gibt keine da draußen, die das Thema nicht ernst nehmen. Das gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt viele Unternehmen, die denken sich, ja, vielleicht reicht das ja aus. Aber es sind ja nicht nur in dem Beispiel jetzt meine Zeit, die ich geleistet habe, sondern wenn wir von Unternehmen sprechen, je nachdem wie viele Mitarbeiter, dann ist das ein erheblicher Multiplikator, und diese Kosten sind erheblich. Ja? Also da spielt man schon mit einigem an Geld, das man vermeintlich zum Fenster hinauswirft, wenn man da an den falschen Sachen spart. Und das Thema Backup ist da wirklich essentiell.
Ja. Hast du da schon aus der Praxis mal eine MSP erlebt, das in dem Sinn durchmachen musste?
Natürlich, also viele Partner, viele Bekannte aus dem Netzwerk, die dann sagen, ja, teilweise auch sich nur auf On-Prem-Sicherungen verlassen haben. Das ist natürlich dann auch gerade gefährlich, wenn wir über irgendwie Angriffe sprechen, also Ransomware-Angriffe oder auch natürlich Naturkatastrophen, weil dann lokale Backup-Appliances natürlich auch vermehrt Angriffsziele sind oder wenn die natürlich von Ausfällen betroffen sind, dann ja, kannst du wirklichen Problemen führen. Also durchaus. Ja.
Woran scheitern Backup-Strategien in der Realität am häufigsten?
Ich würde sagen, an der Planung, dass man sich darauf fokussiert oder konzentriert, das haben wir schon immer so gemacht. Es hat sich bewährt, ja, aber die Umgebung hat sich verändert. Also das ist natürlich was, das hat vielleicht früher funktioniert, das war früher vielleicht ideal, aber gerade auch mit der zunehmenden Produktivität ist das nicht mehr ausreichend, wenn man sagt, okay, man sichert einmal täglich, weil im Worst Case ist natürlich dann 24 Stunden Verlust vorprogrammiert.
Ja. Wann ist denn ein Backup in der Praxis wirklich resilient? Und wann ist es nur auf dem Papier so? Also was braucht ein MSP, damit er die Strategie dann auch wirklich umsetzen kann?
Also neben der Frequenz, die wir jetzt ja gerade angesprochen haben, ist auf jeden Fall wichtig, dass man immutable copies hat, also unveränderliche Kopien. Das heißt, wenn es zu einem Angriff kommt, dass es diese unveränderlichen Kopien air-gapped, also mit einem air-gap-Versehen zur Verfügung stehen. Das heißt, da kann keiner drauf zugreifen. Das ist eines der Kernmerkmale natürlich von Resilience im Backup-Bereich. Ja, die Frequenz ist natürlich und auch die Aufbewahrungsdauer, weil wie wir wissen, passieren ja Angriffe nicht über einen Tag, sondern das ist natürlich ein Prozess, der normalerweise lange andauert und dadurch spielt natürlich auch die Retention, also die Aufbewahrungsdauer der Backups eine zentrale Rolle.
Zum Thema Retention, wie ist das generell beispielsweise in Situationen bezogen auf Vendor-Lock im Backup-Bereich für einen MSP? Kann das ein Problem für denjenigen werden?
Das ist immer eine Situation, die man natürlich bedenken muss. Das ist bei den meisten Herstellern so, dass es diesen Vendor-Lock gibt. Das heißt, man muss natürlich für die Übergangszeit dann teilweise zweigleisig fahren, damit man eben die Retention natürlich aus dem Altsystem, die man ja auch mittels SLAs den Kunden gewährleistet, auch weiterhin aufrechterhalten kann, um dann eben zu einem neuen Systemprodukt beispielsweise transitionen zu können. Also das ist natürlich dann schon was, was auch MSPs und MSSPs natürlich bedenken müssen bei einem Wechsel.
Du hast erwähnt, sie müssen vielfach zweigleisig fahren.
Genau, in diesem Zeitraum des Wechsels natürlich.
Genau, damit die Retention Policies eingehalten werden können.
In der Tat, genau.
Wo wird ein Wechsel vom Backup-System in der Praxis komplizierter als erwartet beispielsweise?
Es kann komplizierter werden, wenn MSPs vermeintlich das Produkt in den Vordergrund stellen und nicht ihren Service, weil dann natürlich Kunden teilweise da ein Mitspracherecht haben. Es geht darum, die Kunden sollen natürlich nicht ausgeschlossen werden, aber sie haben ja nicht ohne einen Grund einen IT-Dienstleister, der ja natürlich die Expertise mitnimmt. Das heißt, da würde ich immer Partnern, MSPs empfehlen, natürlich wirklich den Service in den Vordergrund zu stellen, weil sie sich unabhängiger machen und sie können, wenn sie dann beispielsweise eine bessere Lösung gefunden haben, somit auch ihren Service verbessern, ohne hier in komplexe Gespräche mit den Unternehmen, mit ihren Endkunden zu führen.
Schließlich machen sie sich selbst wesentlich einfacher, wenn sie das
absolut. Sie sind
so
sonst
handeln.
Sehr handlungsunfähig, teilweise gelähmt. Und das verzögert sich natürlich dann alles. Und wie wir wissen, Zeit ist natürlich auch Geld. Das heißt, es ist nicht gerade rentabel für MSPs.
Was gehört denn zu einem guten Service dazu?
zu einem guten Backup-Service gehört natürlich ein Konzept, ein sicheres Konzept. Wie schon erwähnt, natürlich immutable Copies, eine hohe Backup-Frequenz, einfach um zu gewährleisten, dass in diesem Desasterfall natürlich wenig der Datenverlust sehr gering ist. Wir haben hier im Backup-Bereich auch zwei Begriffe. Einmal eben die RPOs, sind die Recovery Point Objectives. Das sind eben im Endeffekt die Wiederherstellungspunkte und auch den RTO, das ist der Recovery Time Objective, wie lange dauert es, dann das Ganze auch wiederherzustellen. Und das ist natürlich auch eine zentrale Rolle im Service, den man natürlich definiert, was man hier anbieten kann.
Wie baut man denn eine Backup-Strategie, die RPO und RTO zuverlässig einhält?
Indem man natürlich ein Produkt hat, was einem eben zuverlässige Backups liefert, ja, wo man sagt, die Fehleranfälligkeit ist natürlich gering, ja, weil wir wissen, gerade auch teilweise bei herkömmlichen Image-Backup-Lösungen, dass es teilweise Ketten gibt, die dann fehlerhaft sind, wo ich dann Punkte nicht wiederherstellen kann. Das heißt, hier natürlich auch auf zeitgemäße Architektur der Backup-Produkte zu setzen. Auch Cloud First, hier sehr empfehlenswert natürlich, genau.
Welche Rolle spielen denn Recovery-Tests?
Eine immer wichtige Rolle. Warum? Teilweise ist es natürlich auch eine Voraussetzung, ein Requirement, das verschiedene Cybersecurity-Versicherungsanbieter natürlich fordern. Und natürlich auch selbst für die Endkunden. Sie wollen ja auch, dass im Zweifel die Backups funktionieren. Ja, und wie kann ich das überprüfen? Indem ich natürlich idealerweise Backups regelmäßig teste und das nicht nur vielleicht einmal im Jahr oder alle zweimal im Jahr durchführe, weil ja, dann muss ich vielleicht doch recovern und stelle fest, oh, das Backup funktioniert nicht. Ja, das wäre dann der falsche Zeitpunkt, um diese Erkenntnis zu machen.
Was für ein Intervall empfiehlst du?
Ich würde sagen, das ist natürlich stark abhängig von welchen Devices, welche Daten natürlich auf diesen Geräten sind. Aber ich würde sagen, zumindest alle 4 Stunden würde ich empfehlen. Und bei gewissen Geräten natürlich auch stündliche oder vielleicht noch häufigere Intervalle.
Welche Herausforderungen können entstehen, wenn man die Recovery-Tests skaliert, beispielsweise bei Multistandort- oder Multi-Tenant-Umgebungen?
Naja, das Ganze sollte natürlich automatisiert sein, weil wenn das Ganze händisch durchgeführt wird, ist es natürlich auch wieder wertvolle Arbeitszeit, gerade von Technikern, die natürlich auch gewisse Kosten verursachen. Das heißt, hier effizient mit der Ressource Arbeit, mit dieser Expertise umzugehen, um die Kosten gering zu halten, trotzdem effizient und natürlich auch konkurrenzfähig zu bleiben. Das heißt, eine Automatisierung wäre hier absolut wichtig. Das würde ich sagen, ist eine der Kernherausforderungen, eben zu sagen, okay, man kann hier die Gewissheit bieten, dass diese Tests funktionieren, auch mittels Nachweisen, um natürlich auch dem Kunden hier aufzuzeigen, okay, Maschinen booten. Beispielsweise könnte auch ein Screenshot vom Bootscreen sein, um zu sagen, okay, hey, Backups funktionieren, Maschinen lassen sich starten im Zweifelsfall.
Du hast erwähnt, vielfach werden diese Tests noch händisch gemacht. Das ist ja vor allem bezogen auf die Effizienz ja eigentlich nicht ideal. Und ich stelle das auf dem Markt auch bei vielen MSPlern fest, weil einfach gewisse Tools vielleicht noch nicht so weit sind. Du hast erwähnt, das ist etwas vom Kernbestandteil eines guten Tools, dass eben diese Effizienz dann gewährleistet wird, damit einhergehend auch mehr Zeit zu gewinnen. Jetzt hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für automatisierte Tests oder Ausfallsimulationen?
Also wie gesagt, es gibt Automatismen, die eben teilweise dann die Backups in einem Managed Environment, also die Maschinen booten. Ja, das ist ein automatischer Bootcheck mittels KI, Machine Learning. Dann werden eben Screenshots gemacht von den Bootscreens. Das könnte eine Variante sein. Und weil du ja angesprochen hast, gerade in einem Zeitalter, wo wir vermehrt auf KI und natürlich Automatisierung setzen, um die Prozesse effizienter gestalten, sollten wir das natürlich bei so einem zentralen Element wie des Backups, was für Sicherheit garantiert, natürlich auch tun.
Bezogen auf RPO, RTO, die du vorhin sehr gut erklärt hast, Wie können MSPler das strategisch nutzen, um sich am Markt zu differenzieren?
Sehr, sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine der Kernvariablen, um sich zu differenzieren am Markt. Denn man sieht, leider gibt es noch viele Anbieter, die auf ja, einen RPO von 24 Stunden, sprich eine Sicherung pro Tag setzen. Und wenn ich jetzt sagen kann, aufgrund eines effizienten Produkts, das ich habe, eines Services, den ich anbieten kann und stündliche Backups beispielsweise zulasse oder anbieten kann, besser gesagt, hat der Endkunde einen maximalen Datenverlust von einer Stunde. Und wenn wir uns anschauen, auch gerade in der Schweiz, was Arbeitsstunden kosten, muss man einfach mal die Rechnung machen. Also ich glaube, das kann jeder sehr schnell im Kopf überschlagen, von welchen Summen wir da sprechen, bezogen auf die Anzahl der Mitarbeiter. Man muss in diesem Bereich einfach auch in der aktuellen Zeit ankommen. Und das, glaube ich, kann man mit einem 24-Stunden-RPO nicht. Und daher kann ich das natürlich nutzen als MSP, um am Markt mich zu differenzieren, für mehr Sicherheit garantieren zu können. Und das ist natürlich ein gutes Verkaufsargument.
Danke. Hohe Intervalle hast du erwähnt, bedeuten ja grundsätzlich auch, dass auch deutlich viel mehr Speicher benötigt wird. Entsprechend kommt es auch auf die Effizienz des Backups-Modells drauf an. Was hast du oder wie sind deine Erfahrungen in diesem Bereich?
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Genau das ist teilweise eben die Herausforderung bei der ganzen Thematik. Viele setzen natürlich auf Image-Backups. Von der Vorhergehensweise macht ein Snapshot vom Hypervisor, erfasst die ganzen virtuellen Maschinen mit. Das Problem ist aber die Effizienz. Das heißt, wir haben hier inkrementelle Änderungsraten, die sehr hoch sind. Und das verursacht natürlich einen großen Speicherbedarf. Und wenn wir jetzt natürlich von Cloud-Speicher sprechen, weil wir möchten ja die Backups isolieren aus dem lokalen Netzwerk, um sie in Sicherheit zu bringen, dann führt das natürlich zu erhöhten Kosten. Ja, und das macht das Ganze auch sehr unvorhersehbar, weil wenn ich viele Veränderungen habe, werden die Increments größer, sprich ich habe mehr Storage, den ich zu bezahlen habe und diese Kosten muss ich ja natürlich auch umwälzen, sonst bleibe ich als MSP drauf sitzen, was das Ganze ja nicht gerade lukrativ und skalierbar planbar macht. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen Ansatz. Hier haben sich zum Beispiel Deduplizierungen auf Subblock-Ebene, Byte-Ebene sehr bewährleistet. Das heißt, anstatt von außen die Backups zu machen mittels Snapshot, eben von innen heraus, also ein Guest-Level-Approach, kann hier eine gute Maßnahme sein, um eben für effiziente Backups kleine Veränderungen der Deltas, eben, um das Ganze eben skalierbar zu machen.
Du hast kleine Veränderungen erwähnt. Das bedeutet, es kommt natürlich auch auf das Tool drauf an, auf den Backup-Anbieter. Ich glaube, das bietet nicht jeder Backup-Anbieter auf dem Markt an. Wie siehst du dort die Entwicklung generell?
Ja, es ist natürlich für sagen wir mal, Legacy-Anbieter schwierig, weil die ganze Technologie auf einer Architektur aufbaut, die natürlich bei weitem älter ist als jetzt Anbieter, die zum Beispiel auf eine Cloud-First-Architektur setzen. Das heißt, die haben natürlich da Herausforderungen, ad hoc das zu verändern. Ja? Ja. Die Architektur ist, würde ich sagen, dort der, wie man so schön auf Englisch sagen würde, Main Differentiator, also das der Hauptunterschied oder Differenzierungsmerkmal. Denn mit einer anderen Architektur, mit einer Cloud-First-Architektur kann ich eben bei Guest-Level-Backups eben sehr, sehr effizient nur die reinen Deltas übertragen von jeder Veränderung. Das heißt, man schaut sich dort die Veränderung eben auf Byte- bzw. Subblock-Ebene an und überträgt nur die veränderten Blöcke. Und dadurch habe ich natürlich viel, viel weniger als jetzt bei herkömmlichen Image-Backups, wo wir von 6-10% Veränderungsrate sprechen, dann über wirklich große Increments. Ja. Was auch natürlich zu einer Bandbreitenproblematik auch führen kann. Also Storage ist zum Beispiel der eine Punkt, aber es gibt natürlich auch den Flaschenhals, Bottleneck, Bandbreite. Also das sind mehrere Probleme eigentlich im Endeffekt.
Wie groß ist dabei die Rolle vom Multitenant bezogen auf die Architektur?
Multitenant, würde ich sagen, ist natürlich gerade für MSPs wichtig. Ja? Warum? MSPs betreuen verschiedene Kunden. Das heißt, hier eine übersichtliche Darstellung auf einem Dashboard, damit sie alle Kunden im Überblick haben, was einfach für effizientere und schlankere Prozesse sorgt. Wenn Sie sich da auf unterschiedlichen Dashboards einloggen müssten, ist es natürlich auch wieder Zeit. Es hört sich vielleicht am Anfang nach ein paar Sekunden, Minuten an, aber auch hier muss man natürlich einen größeren Blick haben und sagen, okay, wenn das jedes Mal so ist, dann summiert und kumuliert sich das natürlich auch. Also Multimandantenfähigkeit ist für MSPs eine Grundvoraussetzung.
Wann ist ein Backup in der Praxis wirklich immutable und nicht nur technisch so konfiguriert?
Also unter Immutable Backups verstehen wir in der Regel die Immutable Copies, also dass wir von unveränderlichen Kopien sprechen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit von außen, diese Backups zu verändern. Das ist natürlich wichtig, wenn wir über Angriffe sprechen, Ransomware-Angriffe, wo natürlich versucht wird, Backups zu verschlüsseln, zu verändern. Technisch bedeutet das im Endeffekt, sie sind air-gapped, was ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, wir haben hier keine API-Connections etc. hin. Die sind wirklich abgeschottet. Und das ist eben immutable im Endeffekt. Das heißt, weder verändert, weder gelöscht werden. Sie sind schreibgeschützt und isoliert. Dafür steht immutable copies, immutable backups.
Und welche Angriffs- und Fehlerszenarien können selbst immutable backups noch gefährden?
Naja, also wenn wir sagen, ein Angriff hat stattgefunden und ich habe schon Verschlüsselung in den Sicherungen drin, dann sind die natürlich auch in diesen Kopien. Ja. Aber da gibt es andere Maßnahmen natürlich, die greifen sollten ja, davor. Also das Backup ist ja sozusagen die letzte Verteidigungslinie. Ja. Und das heißt, da gibt es natürlich andere Sicherheitstools, wenn wir gerade von EDR, MDR natürlich sprechen, aber im Backup ist die Immutability trotzdem wichtig, um nachträglich nicht verändert, gelöscht werden zu können.
Wo liegen die größten Stolperfallen bei Multitenant-Backup-Umgebungen?
Die größten Stolpersteine liegen für mich, wenn die Lösung keine wirkliche Übersicht bietet. Wenn ich teilweise verschiedene Views mir anzeigen lassen muss, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. In der Regel möchte man ja, also das betrifft ja nicht nur Backup-Lösungen, sondern generell im Managed-Service-Bereich möchte ich natürlich eine zentrale Oberfläche haben, wo ich erkennen kann, wo es To-Dos gibt, ja, damit ich die klar sehe und da nichts untergeht. Das würde ich sagen, ist die Kernherausforderung. Das heißt, es muss eine übersichtliche Lösung sein.
Wie organisiert man eigentlich einen Recovery-Prozess für mehrere Mandanten gleichzeitig, ohne dass es chaotisch ist?
Die meisten Multi-Tenant-Lösungen bieten natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mir die Sicht natürlich auf Mandantenebene geben lassen kann, wenn es jetzt um mehrere Geräte geht, dass ich die natürlich auswählen kann in einem Restore-Prozess beispielsweise. Und dann kann ich die natürlich nacheinander abarbeiten. Und verliere da nicht den Überblick darüber. Reporting ist natürlich auch eine zentrale Rolle, dass ich sage, okay, ich möchte natürlich, beziehungsweise vielleicht auch der Kunde, benachrichtigt werden, wann dieser Prozess abgeschlossen ist. Genau, aber da müssen wir natürlich unterscheiden zwischen reaktiven Prozessen, wo wir sagen, okay, ich gehe dezidiert auf einen Punkt zurück, oder auch proaktive Modelle, wo wir sagen, gerade, da können wir wieder die Schlaufe drehen zur Business Resilience, wo es um die Kontinuität geht. Das heißt, ich möchte natürlich mein Business aufrechterhalten, auch im Disaster-Fall. Restores nehmen Zeit in Anspruch, egal ob das ein On-Premise-Restore ist oder ein Cloud-Restore. Das heißt, da vielleicht dann auch Formen von Continuous Restore, gerade für zentrale, wichtige Maschinen, Prozesse dahinter hängen, Produktionen etc., wo einfach Downtime auch einfach zu teuer wäre.
In Zeiten der KI, wie ist das genau mit der Rolle der KI, vor allem in modernen Backup-Recovery-Prozessen und wo sind die Grenzen?
Puh, das ist eine starke Frage. Ich würde sagen, man kann natürlich das Ganze leveragen, das ganze KI-Thema, gerade auch wenn es um automatisierte Recovery-Tests geht, wo man sagt, man kann diese eben mit KI effizient gestalten, automatisiert abbilden. Ich habe jetzt keine Zeitkugel, wo ich sagen kann, wie weit es dann noch gehen wird, aber ich glaube, das Thema KI wird uns da sehr weit noch begleiten und natürlich auch irrsinnige Produktivitätszugewinne bescheren. Ja? Aber ich kann sagen, derzeit wahrscheinlich im Bereich Restore-Testing etc. Zentrale Rolle, aber das wird noch weitergehen. Ja? Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
Welche Automatisierungen bringen deiner Meinung nach MSP heute den größten Mehrwert im Alltag?
Wahrscheinlich die Restore-Tests natürlich, die sind zentral und auch wichtig. Also da, wie gesagt, nochmal diese Wichtigkeit zu unterstreichen, dass eben getestet wird, damit im Notfall, weil so ein Fall ist natürlich für alle Beteiligten kein angenehmer Zustand, ja, wenn alles stillsteht, wenn wir sagen, okay, wir können auf unsere Daten nicht zugreifen, für den Endkunden natürlich stressig, genauso wie für den Dienstleister. Ja, also ich würde sagen, in dem Bereich, im Bereich wahrscheinlich Reporting generell, man möchte natürlich auch die Mehrwerte nach außen tragen, idealerweise natürlich auch da automatisiert, um natürlich auch den Preis, den Service zu rechtfertigen. Ja? Dass man halt ganz klar auch aufzeigt, was wird gemacht, um eben für Business Resilience zu sorgen.
Kurze Werbepause. Natürlich völlig ohne Spam.
Mit Cove Data Protection setzt du auf eine Cloud-First-Architektur mit einfacher SaaS-Bereitstellung. Schnell, sicher und unkompliziert. Dank True Delta sind inkrementelle Backups bis zu 60 Mal kleiner und dadurch besonders effizient, auch bei begrenzter Bandbreite. So kannst du häufiger Backups erstellen, sogar alle 15 Minuten, und gewinnst mehr Wiederherstellungspunkte für bessere RPO und RTO. Auch bei längerer Aufbewahrung bleiben die Kosten berechenbar. Es entstehen keine zusätzlichen Retention-Kosten. Die gerätebasierte Preisgestaltung hält deine Ausgaben stabil, selbst wenn deine Aufbewahrungsfristen wachsen. Kurz gesagt, mehr Schutz, höhere Backup-Frequenz und längere Aufbewahrung bei klar kalkulierbaren Kosten. Das ist Cove Data Protection von Enable. Effizient, sicher und gemacht für Wachstum.
Und weiter geht's.
Du hattest vorhin mal den Cloud-First-Ansatz angesprochen. Da würde mich interessieren, wann wird denn das Cloud-Backup zur besseren Wahl?
Ich glaube, das Cloud-Backup ist schon die bessere Wahl. Also ich glaube, dass wir da gar nicht von Zukunft reden müssen. Also wir erleben ja auch Hardware, natürlich gerade auch in der jetzigen Zeit, wird natürlich immer teurer. Viele Unternehmen setzen auf virtualisierte Umgebungen. Wir sind mittendrin im Cloud-Zeitalter. Also wir arbeiten tagtäglich mit Tools, die in der Cloud sind. Das Thema M365 begleitet natürlich auch eigentlich die Mehrheit aller Businesses inzwischen. Das heißt, warum sollten wir Cloud-Dienste mit einer Architektur, die vor dieser Zeit ist, sichern? Also das macht keinen Sinn. Also da müssen wir natürlich ganz klar auch sagen, okay, auch hier in diesem Bereich müssen wir mit der Zeit gehen, ja, und nicht auf veraltete Technologie setzen.
Also gibt es deiner Meinung nach gar kein Szenario, wo ein lokales Setup vielleicht sogar überlegen ist?
Es kann sein, dass man sagt, okay, es geht um Restore-Zeiten, aber auch da gibt es Ansätze. Das war das, was ich angesprochen habe vorhin mit kontinuierlichen Restores, wo auch dann nach jedem Backup-Szenario einfach Delta-Restores stattfinden. Und somit habe ich trotzdem die Sicherung offsite isoliert vom lokalen Netzwerk, bin dadurch natürlich geschützt, habe aber auch natürlich den Mehrwert, dass ich sagen kann, hey, Maschine ist offline, ich boote sie, weil das Image ist ja schon proaktiv restored, und habe dadurch natürlich noch einen viel größeren Zeitgewinn. Klar haben wir das auch schon davor gehabt mit Replikationen, aber auch dort ist natürlich die Gefahr, wenn die lokal sind und wir lokale Ereignisse haben, dann nützen mir diese Kopien oder diese Replikationen natürlich auch relativ wenig. Deswegen würde ich schon sagen, Cloud First ist einfach jetzt und auch natürlich in der Zukunft absolut der Schlüssel zum Erfolg im Backup-Bereich.
Viele nutzen natürlich, wie ich auch oft höre, das hybride Backup-Modell, das einerseits Compliance sowie Performance und Verfügbarkeit sinnvoll kombiniert grundsätzlich. Wie baut man deiner Meinung nach so ein ideales hybrides Backup-Modell?
Da gibt es die klassische bewährte 3-2-1-Regel natürlich, die ja auch oft angesprochen wird. Das kann man ja auch mit modernen Lösungen trotzdem anbieten. Dass man sagt, okay, auch wenn Kunden, Endkunden vielleicht auch aus Gewohnheit sagen, ja, lokale Sicherungen möchte ich trotzdem haben, dann ist es ja natürlich gerade als Dienstleister auch wichtig, dass man auf diese Empfindlichkeiten eingeht und sagt, okay, das können wir trotzdem machen. Wichtig ist aber allerdings, dass die Kopie, also dass eine zentrale Kopie außerhalb ist. Und dann kann man ein Mischkonzept fahren, eben wie gesagt, lokale Kopien, Offsite-Kopien und natürlich ganz, ganz, ganz zentral diese Immutable Copies, die wir angesprochen haben.
Hast du da so ein Beispiel, wo hier typischerweise die Stolpersteine sind bei solchen hybriden Modellen?
Können natürlich, gerade wenn man jetzt auf NAS-Systeme setzt, kommt es natürlich auch wahrscheinlich wieder auf die Qualität drauf an, der Systeme, die man da zur Verfügung hat. Aber Stolpersteine, würde ich jetzt sagen, mit modernen Lösungen, ist das eigentlich ein dualer Prozess. Also die Kopien fließen in die Cloud und auch auf das lokale Speichermedium. Das sollte eigentlich kein Problem verursachen.
Macht ein hybrides Backup-Modell aus deiner Sicht langfristig Sinn? Oder ist es mehr so der Übergang, bis man vollständig in die Cloud migriert ist?
Wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, es ist einfach noch so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl, das Abholen. Menschen sind natürlich Gewohnheitstiere. Wir sind das gewöhnt gewesen. Das heißt, ich glaube, es ist so ein Well-Feeling-Factor, den man anbieten kann. Ich glaube ganz ehrlich, dass es in Zukunft, in wenigen Jahren auch nicht mehr der Fall sein wird. Also ich vielleicht bei gewissen Unternehmen, wo man sagt, okay, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gerade im MSP-Bereich wird das abnehmen. Wir sehen das ja auch schon bei gewissen Märkten, auch in Europa, wo das eigentlich gar nicht mehr üblich ist. Zum Beispiel Niederlande, UK, ist das viel seltener noch vertreten oder auch in den USA. Ich glaube, das ist ein Auslaufmodell.
Ja, ich würde mal sagen, da kommen wir ja gleich auch zu der Frage Datenstandort. Hier in der Schweiz stellen wir natürlich fest, dass viele Partner den Datenstandort Schweiz sehr schätzen. Und hier komme ich zur Frage, welche Faktoren sind entscheidend, damit Kunden beim Datenstandort wirklich Vertrauen haben, gerade im Schweizer Kontext?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich ist uns Datensicherheit, Compliance ein sehr wichtiges Thema, weil wir wissen auch, Verstöße sind natürlich extrem teuer für Unternehmen und es geht natürlich auch um die Reputation. Ja? Und wir wissen, wie wertvoll und wie wichtig die Reputation eines Unternehmens ist. Das heißt, Datenintegrität und auch zu wissen, dass die Daten regional bzw. im Land sind, glaube ich, ist eine sehr zentrale Rolle. Ja? Das heißt, das muss Teil des Konzepts sein. Und natürlich möchte ich als zum Beispiel Schweizer Unternehmen meine Daten in einem Schweizer Datacenter haben. Genauso ist es der Fall in Deutschland. Also wenn wir mit deutschen Kunden auch sprechen, die haben genau dieselben Bedürfnisse diesbezüglich. Ich glaube, das ist ganz normal und auch wichtig. Und als MSP sollte man da auch drauf achten, gerade wenn man vielleicht in mehreren Märkten tätig ist, dass man dafür sorgt, weil das ist natürlich auch was immer mehr kommen wird, dass natürlich Service-Dienstleister nicht nur in einem Markt tätig sind, sondern in mehreren Märkten, aber sie natürlich auf die Befindlichkeiten der einzelnen Märkte eingehen. Und natürlich möchte ein Schweizer Kunde, ein Schweizer seine Daten auch in der Schweiz haben, selbstverständlich. Zertifizierungen vielleicht noch. Also das ist auch natürlich gerade Compliance. Ich möchte natürlich ISO-Zertifizierungen, SOC-2-Zertifizierungen, Verschlüsselungen, weitere Sicherheitsfaktoren. Das ist natürlich, also da gibt es keinen Kompromiss. Das muss mit einhergehen natürlich. Vielleicht noch als Ergänzung.
Also falls du jetzt gerade merkst, dass du diese Zertifizierungen noch nicht hast, dann melde dich doch gern bei uns. Der Simon berät dich sicher gern.
In der Tat.
Sind wir schon fast durch. Danke vielmals für eure vielen Inputs. Ich denke, wir haben alle viel gelernt. Zum Schluss noch eine Frage, Simon. Gibt es einen Mythos über Backup oder vielleicht größer gedacht über Cyber Resilience, den du jetzt gerne endgültig aufräumen möchtest?
Sicherlich, dass nur das Image-Backup das wahre Backup ist. Ich glaube, das ist einer der größten Mythen, die noch draußen existieren. Wichtig ist der Image-Restore, nicht das Image-Backup. Wir brauchen einen Image-Restore, das ist verständlich, aber dazu benötigt es kein Image-Backup. Ich glaube, das ist einer der größten Mythen. Genau.
Vielen Dank. Es ist immer wieder spannend, von Experten zu hören. Ich freue mich, auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
Ich mich natürlich auch und nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich schön mit euch.
Auch von mir Nuais, danke für das spannende Gespräch. Hast du jetzt noch Fragen an Simon oder willst du mit einem starken Backup durchstarten, dann melde dich bei uns unter cyberheroes@infinigate.ch. Und zum Schluss noch bitte, falls dir unser Podcast gefällt, bewerte uns, folge uns und empfehle uns gerne weiter. Danke Arsim fürs Co-Hosten von dieser Folge und danke Detelin wie immer für die Produktion und den Schnitt.
Cyber Heroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.